Hallo Robert.
Hey.
Drehst du uns feine Flugbilder für unsere Nuviso News-Sendung?
Ja, Mann. Regentreff von oben, in the air sozusagen.
Ja, also damit herzlich willkommen zu der News-Sendung zum Regentreff 2019. Herzlich willkommen hier aus Regen. Ja, und Robert Stein ist auch wieder mit dabei.
Ja, diesmal dienstlich. Du siehst ja hier voll in Action. Es ist wieder genial. Das Wochenende, wir sind alle hier. 300 Leute, 300 Wissbegierige haben wieder Bock auf News und Entertainment und eigentlich auch ein bisschen wie Family. Also es ist nicht nur so Kongress und 1000 Leute, sondern jeder kennt jeden, jeder hat irgendwie Bock auf die Nummer und ja, schön wieder hier zu sein. Ja, echt macht Spaß.
Ja, ja, ich finde das gerade Wahnsinn. Du bist multitaskingfähig. Du kannst hier interviewt werden und nebenbei noch so eine Flugdrohne steuern.
Yes.
So, jetzt fliegst du wieder auf uns zu. Sehr schön. Mal winken. Hallo. So, jetzt kannst du ja nochmal auf den Gasthof schwingen, wo jetzt sozusagen gleich der erste Vortrag losgeht, nämlich von unserem guten Freund Andreas Winter, der wie in den vergangenen 3 Jahren auch den Eröffnungsvortrag hier heute hält. Wir schauen mal rein. Andreas Winter.
Stell dir bitte vor, du verlässt jeden Morgen um 7.30 Uhr dein Haus und gehst durch den Vorgarten zum Auto und fährst zur Arbeit. Und jeden Morgen, wenn du die Haustür öffnest, kommt vom Nachbarn der große Hund angesprungen, an den Zaun, Riesenviech, und macht ein Heidentheater. Und jeden Morgen denkst du, scheiße ich und tu mir bloß nichts und bist froh, wenn du im Auto sitzt und zur Arbeit fahren kannst, obwohl du gar nicht gerne zur Arbeit fährst. Aber das ist immer noch besser als dieser blöde Hund. An einem Morgen machst du wieder die Tür auf, dein Herz bummert ein bisschen. Das heißt, dein Bewusstsein, gleich kommt wieder dieses Scheißviech, steuert deinen Körper, dein Herz fängt an zu pochen. Aber noch ist alles ruhig. Du gehst ganz leise durch den Vorgarten, der Hund schläft offenbar noch. Dann öffnet sich die Tür vom Nachbarn, kriegt dein Herz, bum, 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 fängt an. Und dann steht der Nachbar da und sagt, guten Morgen. Stellen Sie sich vor, mein Hund ist verstorben. Und insgeheim denkst du, ein Glück ist das Viech endlich kaputt. Du sagst natürlich, oh, mein Beileid. Und er sagt, und der hat sie doch so geliebt, der wollte doch immer zu Ihnen. Und du sagst, was? Und der Nachbar sagt, ja, wissen Sie denn gar nicht mehr? Als Sie vor 10 Jahren hier eingezogen sind, da haben Sie doch eine Grillparty geschmissen zur Einweihung. Und dabei ist Ihnen doch im hohen Bogen Ihr Kotelett vom Teller geflogen und dem kleinen, halb verhungerten Straßenhund, der hier rumstreunerte, dem kleinen Beppo direkt vor die Füße. Und der hat geglaubt, Sie hätten ihm das Leben gerettet und wollte deswegen bei Ihnen bleiben. Jetzt mögen Sie offenbar keine Hunde, aber er ließ sich auch nicht abwimmeln, also habe ich ihn aufgenommen. Aber der wollte jeden Morgen doch zu Ihnen, das wird Ihnen doch nicht entgangen sein. Mit dieser Information, die du vorher einfach nicht hattest, verändert sich in einer Rückwärtskettenreaktion alles, was du über dieses Tier je gedacht hast. Du fährst zur Arbeit, kommst wieder, betrittst deinen Vorgarten, der Nachbar kommt an und sagt, stellen Sie sich vor, ein Wunder, der Tierarzt konnte Beppo reanimieren. In diesem Augenblick bist du sogar froh. Und wenn du am nächsten Morgen wieder die Tür öffnest, hast du kein Herzbummern mehr, sondern du bist sogar neugierig und willst wissen, wie geht's Beppo denn heute? Das ist mit einer einzigen Information, mit einem einzigen Bit ein Bewusstsein schaffen, das einen 10 Jahre langen Krieg beendet, innerhalb von einer Sekunde. Das Bewusstsein darüber, wie tickt mein Feind eigentlich? Ist mein Feind überhaupt wirklich mein Feind? Aber das haben wir nicht, weil man uns immer einredet, na klar ist das dein Feind. Guck mal, der hat dir doch wehgetan, der hat dich doch vergewaltigt, es ist doch klar, dass es dein Feind ist. Aber wir müssen erstmal schauen, warum tut der Täter das, was er da tut? Da gibt es dann auch noch eine Sache. Ein jeder Mensch kann gar nicht anders, als das, was er für richtig hält, zu tun. Wir tun niemals etwas, was wir für falsch halten. Geht gar nicht, sonst würden wir es nicht tun. Selbst wenn du eine Mutprobe machst und deine Hand über eine Kerzenflamme hältst, hältst du das in diesem Augenblick für richtig. Eine Sekunde später hältst du es vielleicht für falsch, dann änderst du dein Verhalten wieder. Noch nicht einmal der Bankräuber, der seine Knarre durchlädt und in die Bank geht, hält das in dem Augenblick für falsch. Stelle bitte vor, der Bankräuber geht jetzt gerade in die Bank und in dem Augenblick kommt der Lottobote angelaufen mit einem großen Koffer, noch größer als der von Robert, und sagt: Herr Schulze, Herr Schulze, warten Sie, ich suche Sie schon den ganzen Tag. Sie haben 10 Millionen Euro gewonnen. Dann sagt der Bankräuber nicht: Ja, warte eben draußen, ich muss ein paar Leute umnieten. Der sagt: dann? Aus einer kriegerischen Handlung wird plötzlich, wenn nicht Frieden, zumindest Ruhe, durch eine einzige Information, selbst wenn das Falschgeld ist, es würde für einen Moment wirken. Bis das er dann merkt, ist ja Falschgeld, dann geht er wieder in die Bank. Aber wir wollen die Leute ja nicht verarschen, weil dann bleiben wir im Krieg. Wir wollen den Krieg ja beenden. Und dazu gibt es, hatte vorhin schon den Begriff System, Systemintelligenz gebracht, dazu muss man wissen, wir können auf Systeme Einfluss nehmen. Da gibt es den Forscher René Pioch, ich vermute mal, er ist ein Franzose, und der hat sehr abgefahrene Studien gemacht. Der hat einen Roboterstaubsauger, der per Zufallsgenerator, per elektronischem Zufallsgenerator die Fahrtrichtung ändert, mal in seinem Wirkungsradius aufgezeichnet. Und dann sah man in einem rechteckigen Raum, da fuhr dann der Roboterstaubsauger, den man in die Mitte gesetzt hat und angeschaltet hat, irgendwie zickzack, kreuz und quer hin und her, und irgendwann war das ganze Zimmer mal gesaugt. Okay. Dann hat er diesen Roboterstaubsauger in eine Ecke gesetzt, oder irgendwann an den Rand gesetzt, und zwar in die Nähe eines Nestes mit Enteneiern. Und ihr wisst von Konrad Lorenz, dem Naturforscher, dass in seinen Entenküken schlüpft, dass dieses Entenküken das Erste, was es deutlich wahrnimmt, als seine Mutter klassifiziert und ist darauf geprägt und sagt: Okay, du bist meine Mami. Konrad Lorenz hatte sich so Gummistiefel angezogen, die waren mit Entenfedern beklebt, und dann hat er sich neben das Nest gestellt und die kleinen Viecher blip, 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 schlüpften und sagten zu den Gummistiefeln: Okay, du bist meine Mami, und die liefen dann hinter Konrad Lorenz die ganze Zeit her. Okay, René Pioch hat diesen Staubsauger vor sein Nest gestellt und die Viecher schlüpften alle und sagten praktisch zum Staubsauger: Okay, du bist meine Mami. Dann hat er diesen Staubsauger eingeschaltet und nicht wie sonst in zig Experimenten immer durchgeführt, saugte dieser Staubsauger den ganzen Raum, sondern er blieb in der Nähe des Nestes. Weil diese Entenküken mit dem Bewusstseinszelt, was sie geschaffen haben, und wir reden hier nicht von Delfinen oder Kraken. Kraken haben 9 Gehirne. Das sind 4 mehr, als wir haben. Wir reden von Entenküken. Die haben nur ein Gehirn, und zwar ein winzig kleines. Die haben trotzdem es geschafft, in den Zufallsgenerator, in einen elektronischen Zufallsgenerator einzugreifen.
Antikriegswaffe Bewusstsein, der wirklich phänomenale Vortrag von Andreas Winter, und er steht jetzt neben mir. Andreas, du hattest wieder dieses Jahr die Ehre, den Eröffnungsvortrag zu führen, aber es gab ja im Vorfeld, ja, gab es ja eine gewisse Ungewissheit, ob du dieses Jahr überhaupt kommen kannst, denn du hast im Mai eine nicht so schöne Diagnose bekommen.
Ja, die haben mir im Mai gesagt, ich hätte Krebs, und im Juli hieß es, wenn ich nicht sofort eine Chemotherapie mache, hätte ich nur noch 3 Wochen zu leben, aber ich habe mich so auf den Vortrag gefreut, dass ich einfach wieder gesund geworden bin.
Ja, hast du da dein Bewusstsein auch als Antikriegswaffe gegen den Krebs eingesetzt, oder hat sich das als Luftnummer erwiesen, oder warum stehst du heute hier so vor uns?
Nee, nix Luftnummer. Also das war schon wirklich lebensbedrohlich, aber was ich verstanden habe, ist, ich darf mich nicht gegen diese Chemotherapie, also ich habe da eine Chemo gemacht, weil es war zu spät. Das widerspricht eigentlich so ein bisschen meinem Ansatz. Ich bin der Geisteswissenschaftler und sage, körperliche Dinge und so weiter, gesundheitliche Dinge, die muss man auch irgendwie anders lösen können mit menschlicher Software. Da bin ich ja zu Hause in dem Bereich der tiefen Psychologie. Aber es war einfach zu spät, und ich hatte 3 riesige Tumore, und die mussten schlicht und einfach jetzt mal weg. Aber das Problem ist, wenn du dich gegen diese Chemotherapie wehrst und sagst, oh, das ist Gift, das ist böse, dann ist das nicht so gut für den Körper, wie wenn du das als Medikament betrachtest und sagst, danke lieber Onkel Doktor für deine rasche Hilfe, die kann ich jetzt gut gebrauchen. Du darfst dich also praktisch nicht in einen Krieg verzetteln lassen, weil einen Krieg verlierst du immer. Krieg kann man nicht mit Krieg beenden. Und darum ging es auch in meinem Vortrag. letztendlich, ob du nun ein körperliches Problem hast oder ob es ein politisches Ding ist oder mit deinem Nachbarn eine Streitigkeit oder sonst was, mit einer Waffe kommst du dann nicht weiter. Du musst es etwas anders machen. Und darum ging es halt heute Morgen, Vortrag.
Gut, viele betrachten ja auch eine Chemotherapie irgendwie rein als Waffe. Also hat das jetzt in dir so eine Art Umdenken bewirkt, dass du sozusagen das Materialistische jetzt vielleicht ein bisschen weniger verteufelst? Oder was ist deine Erkenntnis jetzt daraus?
Nein, also ich habe das Materialistische noch nie verteufelt. Wir haben nun mal die Materie, ohne die können wir nicht wirken. Es nützt deinem Geist nichts, wenn du keinen Körper hast. So ähnlich wie wenn du nachts im Schlaf träumst tolle Sachen, aber du machst halt nichts, weil dein Körper liegt da und pennt. Also wir können die Rechnung nicht ohne die materielle Welt machen. Was ich zutiefst ablehne, ist das Medizinsystem, weil es hat nicht den Auftrag, uns gesund zu machen, sondern Krankheit möglichst lange ertragbar zu machen. Nur die Chemotherapie müsst du dir so ein bisschen vorstellen wie das C-Rohr einer Feuerwehr. Wenn dein Haus brennt, weil du irgendwie so ein bisschen verpennt hast, da dein brennendes Sofa zu löschen, dann reicht jetzt keine Löschdecke mehr, dann brauchst du die fucking Feuerwehr, die da mit dem C-Rohr reinhält, aber dann ist deine Bude erstmal Schrott. Das ist Chemotherapie, die ist nicht lustig, die bringt deinen Körper zum Absterben. Das war ziemlich grauenhaft, ne? Haare gehen aus, irgendwie Bart wächst nicht mehr, Wunden heilen nicht mehr, der Darm steht still, all solche Sachen. Das ist not funny, aber wenn du mit Wut und Hass und sowas dagegen gehst, dann machst du es noch schlimmer, weil stressbedingte Symptome kriegst du durch Stress jetzt nicht mehr heile. Also habe ich mir mit allem, was ich zur Verfügung habe, überlegt, danke, dass ich diesen Schritt jetzt gehe. Ich möchte ihn aber so schnell wie möglich hinter mich bringen und ich glaube, ich habe da so den Regionalrekord in Krebstherapie gebrochen, weil ich konnte die Therapie abbrechen. Die Krankenhausärzte sind durchgedreht und haben mich bedroht, aber mein begleitender Hausarzt hat gesagt, nee, also aufgrund der medizinischen Werte, ich würde dir nicht dazu raten, aber ich kann das vertreten. So, das heißt, ich bin wieder kerngesund, alles gut. Seit über einem Monat springe ich schon wieder an der Front rum und halte Vorträge und so ein Kram. Aber man muss natürlich auch ein bisschen aufräumen. Man muss überlegen, was hat mich aus der Bahn gehauen? Warum und wie werde ich es wieder los? Und das ist ganz, ganz wichtig. Und dazu ist es eben wichtig, dass du nicht deine Blümchen im Garten gießt, wenn drinnen das Sofa brennt, sondern dann musst du dich um das Sofa brennen. Und den Fehler habe ich tatsächlich gemacht. Ich habe mich auf etwas fokussiert, wo ich dachte, ja, da habe ich Erfolgserlebnisse, da komme ich klar. Und ein anderes Problem, das schwelte so vor sich hin. Das ist aber auch mein Job als Tiefenpsychologe, Menschen zu zeigen, pass mal auf, du kannst Krebs kriegen. Jeder von uns kann aus heiterem Himmel Krebs kriegen, wenn man einen Brandherd einfach ignoriert. Und das muss aber nicht sein. Man kriegt es wieder los.
Ja, also die Analogie mit der Feuerwehr, die gefällt mir persönlich sehr gut. Ja, die macht natürlich erstmal kaputt. Und der Geist ist es dann sozusagen, der dann damit umgehen muss. Ja, also ob er dann sozusagen vor den Trümmerhaufen seines Daseins, das ist dann wahrscheinlich nicht so gut für die Genesung. Oder wenn er im Geiste sich sozusagen schon neu einrichtet, ja, nachdem genau. Die Feuerwehr alles kaputt gemacht hat.
Ganz genau, ganz genau. Das ist nämlich so wichtig. Du brauchst ein Ziel. Dieser Kongress hier, der Regentreff, bei dem ich jetzt eben die große Ehre hatte, zum vierten Mal den Support, den Opener zu machen, der hat mir so eine Power gegeben. Meine liebe Freundin, die mich echt begleitet hat und ihre ganze Freizeit geopfert hat, ja, weil ich echt schlecht gelaunt im Bett lag und nichts mehr machen konnte, die hat alles gegeben. Und das ist ganz wichtig, du kannst einen Krieg nicht mit Krieg beenden, sondern nur mit Liebe und einem Ziel.
Ja, also vielen Dank, Andreas, für deinen Vortrag. Ich hoffe, nächstes Jahr wirst du im fünften Jahr in Folge den Eröffnungsvortrag halten und vielleicht da mal der Hinweis an einige Zuschauer, weil viele haben jetzt schon wieder gesagt, so, was, Regentreff, ich habe schon wieder verpasst, wieso habe ich das nicht gewusst? Immer am 2. Oktoberwochenende und irgendwann nochmal im April, da gibt es noch einen eintägigen Kongress, einfach mal auf regentreff.de informieren und ja, wer weiß, vielleicht seid ihr dann das nächste Mal mit dabei und könnt dann so tolle Vorträge lauschen wie der nächste von Frank Stoner.
Ich weiß nicht, ob man ihn erkennt, aber der junge Mann auf der linken Seite ist Jim Morrison. Jim Morrison, Sänger von den Doors. Und das ist eine der wichtigsten und wahrscheinlich erfolgreichsten Hippie-Bands, amerikanischen Bands aus dieser Zeit aus Kalifornien, die Doors. Und legendär ihr Sänger Jim Morrison. Dieser Mann sollte eine Ikone werden. Eine Ikone der Gegenkultur und der Rockkultur. Der ist wirklich ein Sexsymbol auch geworden. Und es ist interessant, dieses Foto hier ist aufgenommen, nicht mal ein Jahr bevor Jim Morrison die Doors gründete. Und dann ging es bei den Doors aber nicht erst eine lange Anlaufzeit. Man hat sich gegründet und bang, dann ging es los. Erstaunlich dabei ist auch, Jim Morrison, als die Band gegründet haben, der hat nie vorher Musik gemacht. Er hat gesagt, Musik hat ihn nie interessiert. Er hat noch nicht mal unter der Dusche gesungen oder sowas. Gar nichts, kein Interesse für Musik. Und plötzlich hat er aber diese Fähigkeit in sich entdeckt. Und noch bevor die Band gegründet ist, hat er schon alle Songs geschrieben. Ohne ein einziges Musikinstrument zu spielen. Also ich bin selber Musiker und ich weiß gar nicht, wie das gehen soll, wie du einen Song schreiben kannst, wenn du nicht wenigstens am Klavier oder an der Gitarre so ein paar von den Akkorden zusammenfriemelst. Ja? Also er hat das alles im Kopf gehabt, alles innerhalb von wenigen Wochen. 20, 30 Songs, die dann alle wirklich hitverdächtig sind und super gut werden. Ja? Aber was es ja noch viel spannender macht, ist sein Vater hier daneben. Er selber hat nie über seinen Vater gesprochen, über seine Familie, hat gesagt, ja, die sind tot, meine Eltern. Die Wahrheit ist aber, dass sein Vater keineswegs tot war, sondern der Mann neben ihm, das ist Admiral George Morrison. Ich glaube, George hieß er, Admiral George Morrison. Und wie es der Zufall so will, und das sage ich vielleicht öfter heute, das ist echt eine kleine Welt in dieser Rock'n'Roll-Szene, dieser Vater, der George Morrison, der war Kommandant von einem Flugzeugträger und ein Flugzeugträgerverband, der fährt da nie alleine rum, da sind immer noch mehrere Kriegsschiffe dabei. Und der war der Kommandant von dem Flottenverband, der den Golf von Tonkin-Inzident hatte. Golf von Tonkin, die Geschichtsträchtigen unter euch wissen, das war der Zwischenfall. Und im Grunde, heute wissen wir, es war gar nichts. Es war noch nicht mal eine falsche Flagge. Es war gar nichts, ist eigentlich passiert. Aber der Golf von Tonkin, das offizielle Narrativ damals war, die Nordvietnamesen würden den Flugzeugträger angreifen, mit irgendwelchen kleinen Booten oder sowas, was an sich schon bizarr ist. Ich meine, das ist wie wenn du mit Steinen gegen einen Panzer schmeißt. Aber egal, das war das Narrativ. Der Nordvietnam greift den Flottenverband an. Und ich meine, wie klein ist diese Welt, wenn der Vater im Zentrum steht von einer, ja, ich glaube, man kann es auch sagen, von einer Verschwörung, die den Vietnamkrieg startet, bei dem dann 40.000 oder 50.000 junge Amerikaner ihr Leben lassen und noch viel mehr verwundet werden an Leib und an Seele. Und der eine Morrison steht im Zentrum von dieser Verschwörung, weil er als Kommandant natürlich genau wusste, was dort vor Ort passiert. Und der Sohn wiederum wird innerhalb von kürzester Zeit zur Ikone der Gegenkultur. Okay, ich meine, wenn es einmal wäre, könnte man sagen, na gut, warum auch nicht, kann ja alles sein. So, ja. Aber das ist auf jeden Fall schon ein sehr, sehr erstaunlicher Zwischenfall hier. Also, wenn man sich überlegt, dieses Bild haut mich jedes Mal wieder um. Auch wenn man schaut, wie konservativ er hier ausschaut, also die Klamotten auch, der Pullover, den er hat, ganz braver College-Student. Ein Jahr später ist er Jim Morrison, ist er der Lizard King. Das ist eine völlige Verwandlung, also von seiner ganzen Persona, das Äußere, auch alles, ja. Eigentlich schon ziemlich erstaunlich. Vor allem, wenn man dann weiß, wie die Geschichte mit Morrison weiterging, da war er nur wenige Jahre eigentlich im Musikgeschäft und dann extrem erfolgreich, bis er dann auch von einem Tag auf den anderen gesagt hat, hey, weißt du was, Musik ist eigentlich gar nicht mein Ding, ich habe keine Lust mehr, ich gehe noch, ich höre auf. Und ist er nach Paris gegangen und wenig später noch gestorben. Wie auch immer. Das hier ist auch eine der ganz, ganz großen Rockbands aus Kalifornien aus dieser Zeit. Das sind Crosby, Stills und Nash. Crosby, Stills und Nash. Und zu denen gibt es auch interessante Sachen zu sagen. Hier ganz links sehen wir Stephen Stills, großartiger Musiker. Das muss ich auch bei der Sache sagen. Also das ist immer so eine Ambivalenz für mich. Weil wenn ich jetzt über Musiker rede, dann nehme ich denen nicht ihre Kunst oder ihre Kreativität. Also keineswegs. Hier Stephen Stills, sehr guter Musiker. Aber Stephen Stills hat zum Beispiel selbst gesagt, dass er in Vietnam gekämpft hat. Das kann aber eigentlich gar nicht sein von der Timeline her, weil in dem Moment, wo erstmals amerikanische GIs ganz offen in diesen Krieg eingetreten sind, war er schon im Licht der Öffentlichkeit als Musiker. Und da gibt es dann keine Zeit mehr, wo er ein halbes Jahr mal weg war. Aber er selber hat es immer gesagt, er war in Vietnam, er hat in den Reisfeldern gekämpft. Fragt man sich, hat er vielleicht vorher dort schon gekämpft? Ich meine, bevor offiziell der Krieg angefangen hat und dort die GIs alle waren, vorher waren ja schon, wie nennt man die dann, so Spezialkräfte oder man nennt es dann so verschönigend militärische Trainer oder sowas, ja, Ausbilder. Aber ich meine, das sind Spezialeinheiten, die gekämpft haben. Er hat gesagt, er war dort. Ob es nur Angeberei war oder nicht, bleibt uns überlassen. Aber noch interessanter ist der Gentleman hier ganz rechts im Vordergrund. Das ist David Crosby. Und David Crosby, ist bestimmt einer der größten Stars, auch der aus dieser Laurel Canyon Los Angeles Szene rausgekommen ist. Der war in mehreren Bands, unter anderem diese hier, vorher aber auch schon bei den Birds, Amerikas Antwort auf die Beatles, riesengroße Band. Und dieser David Crosby, der hat nochmal einen interessanten Familienhintergrund, was hier eben auch einige Musiker haben. Der hier kommt aus einer sehr elitären Familie, eine außergewöhnlich elitäre Familie. Denn sein voller Name ist nicht nur David Crosby, sondern der Name ist David Crosby van Cortlandt van Rensselaer. Zwei niederländische Namen. Und ich sage euch, wenn ihr die beiden Namen, entweder van Cortlandt oder van Rensselaer, wenn ihr die in die Wikipedia eintippt, am besten in die amerikanische, also in die englische, ey, da kommt gleich eine ganze Reihe von Leuten. Das sind Familien, die sind aus den Niederlanden gekommen, die sind schon, als die angekommen sind in Amerika, waren das keine armen Flüchtlinge, die aus Europa geflohen sind. Nein, das waren Banker, das waren reiche Leute, Niederländer, die ihre eigene East India Company und so weiter, das waren reiche Kaufleute. Und das ist so eine Art, wenn du willst, amerikanischer Adel, die schon im 17. Jahrhundert waren die schon da und haben schon ihre Pfründe dort gesammelt. Und wenn du diese Familiennamen anschaust, Van Cortlandt von Rensselaer, dann sind dort zahlreiche Senatoren dabei, Spitzenbanker, Wirtschaft, Universitäten, also die ist eine unglaubliche bekannte Familie. Heute haben wir die nicht mehr so im Fokus, weil die eher historisch bedingt ist, aber das ist eine Familie. Gut, könnte man auch sagen, mein Gott, kann ja mal sein, kann ja niemand was für seine Familie, aber die Zufälle häufen sich halt. Das sind halt nicht bei allen, aber bei einem wirklich signifikanten Teil, also bestimmt bei den meisten, hast du irgendwie so komische Familienhintergründe. Entweder eben militärisch, geheimdienstlich oder so ein besonders elitär oder auch oft beides zusammen. Und was auch noch ganz oft reinkommt, was wirklich auffällt, es sind sehr häufig Leute, die kommen aus Familien, die nicht mehr richtig funktionieren, kaputte Familien, wo es zum Beispiel sehr häufig vorkommt, dass ein Elternteil Selbstmord gemacht hat. Da gibt es Leute, die haben zwei oder sogar drei Elternteile, also welche, die dann Adoptiveltern auch nochmal Selbstmord gemacht. Das fällt wirklich auf. Also ein Haufen Familien, die auch, obwohl sie zum Teil mächtig sind, einflussreich sind, trotzdem aber als Familie nicht wirklich funktionieren.
Okkulte Trigger in der Popkultur, der Vortrag von Frank Stoner auf dem diesjährigen Regentreff gibt es auch schon auf Nuviso Plus. Ja, und Frank, das war jetzt auch sozusagen, war gar nicht deine Premiere hier auf dem Regentreff. Du hast hier schon Vorträge gehalten.
Ja, das ist das dritte Mal, dass ich hier bin. Dreimal war ich als Referent hier eingeladen. Und jedes Mal wieder großartig. Also wie die letzten Male auch, das Wetter ist super. Leute sitzen zusammen im Biergarten, man kommt halt ins Gespräch. Und gerade wir, weil wir immer im Studio arbeiten, das ist, also für mich ist echt was Besonderes, rauszukommen, wirklich diese Energie auch von den Menschen zu spüren und das, die Aufmerksamkeit und das Interesse. Und das ist echt jedes Mal auch für mich echt eine besondere Erfahrung, also hier wirklich mit den Menschen zusammen zu sein, nicht immer so allein im Studio. Ja. Das ist stark.
Ja, ja, also ich merke es auch immer wieder, hier versammeln sich wirklich offensichtlich auch sehr viele Nuviso-Zuschauer. Merke ich einfach hier vom Feedback, wenn jeder Zweite sozusagen einem dankt, ja, für das, was man tut. Aber du hattest auch in deinem Vortrag irgendwie gesagt, du willst gar nicht eigentlich diese Kultfigur oder Star oder sonst wie sein. Du willst den Leuten auf Augenhöhe begegnen. Und da ist doch hier eigentlich der perfekte Ort.
Genau so ist es. Das ist auch letztens dann der Grundtenor vielleicht oder einer von den bei dem Vortrag, dass wir wegkommen von diesem Star-Kult, diese Idolfiguren. Weil ich glaube, das ist auch tatsächlich eine ganz bewusste Art, wie man die Menschen von sich selbst ablenkt und halt die Aufmerksamkeit auf irgendeine Projektionsfläche gibt. Und ich habe es ja erwähnt, geht zurück auf Edward Bernays, der das schon in den 20ern, 30ern so erforscht hat, und diese Idee, du musst den Menschen Idole geben. Und genau das will ich aber gar nicht, sondern weil es geht ja darum, dass jeder erkennt, hey, wir sind alle lebendige Wesen und dass man sich auf Augenhöhe begegnet. Die Menschen haben verschiedene Talente. Dass ich für mein Talent eine Wertschätzung hier bekomme, das tut mir gut, es freut mich, aber genauso, hier sind so viele großartige Leute da. Und das ist das Ding, dass wir auf Augenhöhe kommen und nicht hier sind jetzt, das ist hier aus dem Fernsehen kennen wir den und den Höfer und so. Aber wir sind Menschen so und hier begegnet man sich. Das ist die Idee vom Regentreff und deswegen fühle ich mich auch so wohl hier.
Genau, und wir schauen jetzt mal in den nächsten Vortrag rein. Der wird gehalten von dem Silberjungen Thorsten Schulte.
Und ich war sehr gerührt, als ich den Brief las des Kaisers an seinen Reichskanzler, nachdem er auf der Yacht in Björkö mit dem russischen Zaren eine Unterschrift geleistete, mit der er hoffte, mit Russland ein Defensivbündnis einzugehen. Und ich habe hier auch ein Buch, weil ich gleich ein Zitat bringen möchte. Und auch das habe ich überprüft. Das finden Sie so im Internet auch nirgendwo. Als der Erste Weltkrieg begann, am 1. August 1918, ich habe hier eine Zeitung, Königsberger Zeitung, machte am 1. August bereits aber auf, 1914, der Weltkrieg. Schon da, der Weltkrieg. Da war die Kriegserklärung Großbritanniens an das Deutsche Reich noch gar nicht geschehen. Vom 22. bis 26. Juli 1914 fand der Eucharistische Weltkongress statt in Lourdes. Und der damalige New Yorker Kardinal Farley hat damals Folgendes gesagt, somit Tage vor Beginn des Kriegs. Er sagte, der Krieg, der in Vorbereitung ist, wird ein Kampf zwischen dem internationalen Kapital und den regierenden Dynastien sein. Das Kapital wünscht niemanden über sich zu haben, kennt keinen Gott oder Herrn und möchte alle Staaten als große Bankgeschäfte regieren lassen. Ihr Gewinn soll zur alleinigen Richtschnur der Regierenden werden, Business einzig und allein. Nochmals, das Kapital duldet niemanden über sich. Das ist die völlig richtige Aussage. Und was dem deutschen Volk und dem russischen Volk an Leid widerfahren ist, in diesem Krieg, in dem Ersten Weltkrieg und danach, das hätte verhindert werden können. Aber ich zeige im Buch, wie, ich sage es mal hier bewusst, mal erstmal so gewisse Kreise alles dran gesetzt haben, das zu vereiteln. Und wenn Sie sich mit der russischen Revolution und das Kapitel zur russischen Revolution ist das drittlängste Kapitel des Buchs. Und es ist mir ganz wichtig, ich werde zu solchen Kapiteln auch Videos machen und die Kernbotschaften dort transportieren. Es ist mir ganz wichtig, dass die Menschen sehen, wie teuflisch diese russische Revolution vonstatten ging und was danach geschah. Und was danach geschah. Und wer die Nutznießer waren. Und ich zeige Ihnen sogar, wie ein ehemaliger nationaler Sicherheitsberater der USA, das ist alles verlinkt, Sie können alles überprüfen, wie er in den 70er Jahren Professor Anthony Sutton lobt, der in seinem Buch, in einem Buch nachweist, er hat viele Bücher geschrieben, ich habe sie alle, der in einem Buch nachweist, dass in den 20er Jahren 95% der Industrien der Sowjetunion und des Technologietransfers woher kamen? Aus den USA. Aus den USA. Damit müssen Sie sich beschäftigen. Sie müssen sich damit beschäftigen. Und ich muss, bevor ich heute ende, auch noch ein anderes Kapitel ansprechen, was mir sehr, sehr wichtig ist. Es gibt ein Kapitel des Buchs, das heißt Kapitel 5.2, der Währungsdiktator Europas und Adolf Hitler, der Boden wurde bereitet. Wer von Ihnen hat eine Ahnung, wer der Währungsdiktator Europas ist? Es ist der damalige Chef der Bank of England und der wurde so tituliert im Jahre 1927 von dem Wall Street Journal. Dieser Mann war von 1920 bis 1944 Chef der Bank of England und er sagte im September 1933 das, was Sie hier sehen. Später in diesem Monat, September 1933, nach Hitlers Amtsantritt als deutscher Reichskanzler am 30. Januar 1933, war er, also der Währungsdiktator Europas, ne, der Chef der Bank of England, in New York, wo ein Partner von Morgans, also JP Morgan, seine jüngsten Gedanken zusammenfasste. Monty, Chef der Bank of England, Montague Norman, sagt Hitler und Schacht, Schacht war damals bereits Chef der Reichsbank, bis zum 17. Januar 1939, wo ich im Buch dann sage, das war das Todesurteil, was der Hitler sich ausgestellt hat, was er da gemacht hat am 17. Januar 1939, aber dazu dann später mehr. Hitler und Schacht seien die Bollwerke der Zivilisation in Deutschland und die einzigen Freunde, die wir haben. Sie kämpfen den Krieg unseres Gesellschaftssystems gegen den Kommunismus. Wenn sie scheitern, wird der Kommunismus in Deutschland folgen und alles könnte in Europa eintreten. Im Kapitel 5.1 zeige ich Ihnen ja, was die Gesprächsinhalte des zweiten Militärattachés der USA, der von 1936 bis 1940 dann Hauptmilitärattaché der USA in Berlin war, was die Gespräche zwischen Hitler und ihm beinhalteten. Hochinteressant. Kommen wir genau auch dort zu diesem Punkt hin. Und wie gesagt, das wird hier in der deutschen Ausgabe, wird es nicht den Deutschen gezeigt. Das ist immer so interessant. Ne? Aber das ist ja bei vielen Büchern so. Die FAZ, auch darauf gehe ich ein, die FAZ, dieses Buch beispielsweise, wird von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung als das gefährlichste Buch der Welt, aber auch als das unbekannteste Buch der Welt bezeichnet. Ach, Kinders, wenn es nicht alles so traurig und schrecklich wäre. Mein Opa ist in Stalingrad im Januar 1943 gefallen. Und diese Leute, ich habe in Moskau auf einem T-34 gestanden, habe gesagt, unsere ganzen jungen Leute wussten weder auf eurer Seite noch auf unserer, warum sie kämpfen mussten. Und es tun sich Abgründe auf. Es tun sich teuflische Abgründe auf. Verzeihen Sie bitte.
Fremdbestimmt, so heißt das neue Buch von Thorsten Schulte und so auch der Vortrag hier auf dem diesjährigen Kongress für Grenzwissen. Den gibt es natürlich auch bereits auf NuVisu Plus und das Buch gibt es im NuVisu Shop. Das ist wirklich brandaktuell. Und ja, dann kommen wir jetzt zum nächsten Vortragenden und das ist Erich Hambach. Er hat sich viel mit Kybernetik und Transhumanismus beschäftigt und wir schauen mal rein in seinen Vortrag unter dem Titel Auslaufmodell Mensch.
Die Autoindustrie, ja, die wird jetzt zwar auch mit Dieselskandal und Co. kaputt gemacht, aber das ist auch wieder nur eine Ablenkung, denn die Autoindustrie verändert sich sowieso, die wird nicht mehr in Deutschland stattfinden. Also da, wo jetzt ein Stern am BMW oder irgendwas draufklebt, ja, da wird noch die Hülle herkommen, vielleicht noch ein Teil vom Motor, aber wir haben ja schon seit 3 Jahren in den Autos über 180 Softwarepakete drin. Es gibt ganz, ganz viele Zulieferer im asiatischen Bereich, China und so weiter. Da werden künftig die Autos gebaut, die autonomen Autos, und Deutschland wird in der Autoindustrie, das könnt ihr vergessen. Da werden uns jetzt noch Sprechblubberblasen in den Nachrichten übermittelt nach dem Motto Schlüsselindustrie, da müssen wir uns aufstellen, da müssen wir was tun, die E-Mobilität kommt. Also das ist alles Unfug. Also E-Mobilität ist sowieso nicht die Lösung für sagen wir, die Verschmutzung des Planeten. Also von Klimawandel möchte ich an der Stelle nicht sprechen. Und wenn man aber das ernst nehmen möchte, die Botschaft von Fridays for Future, warum reden die nicht über die Schwerlasttanker, wo es 300 Stück gibt weltweit, wo alleine 15 dieser Schwerlasttanker machen so viel Dreck wie alle Autos und LKWs weltweit zusammen. Warum wird darüber nicht gesprochen bei Fridays for Futures? Von den Kreuzfahrtschiffen und Flugzeugen, das können wir an den Tisch fallen lassen. Jedenfalls diese selbstfahrenden Autos mit KI, die müssen irgendwann Entscheidungen treffen. Also folgende Situation, Fußgängerüberweg in einer belebten Straße, es ist grün, alle laufen über die Straße und es kommt hier ein selbstfahrendes Auto an und der Abstand ist für die Geschwindigkeit zu kurz. So, was machen wir jetzt? Also bremsen geht nicht mehr, bremsen unmöglich. Also muss ich jetzt entscheiden, mache ich die 3 Platz oder die 3? Jetzt wird erstmal abgegriffen über die digitale Bürgerakten, Kontostand, soziales Verhalten, Profiling. Ja, es ist kein Witz, aber man, ihr könnt lachen. Ja, Humor ist immer gut, also bitte eine Runde Lachen für alle. Es wird hier einfach in Bruchteilen von Sekunden ermittelt. Okay, folgende Situation, ne, KI. Hier rechts 3 ältere Menschen. Die haben im Prinzip keine großen Sozialabgaben mehr, die sie erwirtschaften für System, sind jetzt auch sonst nicht irgendwo systemrelevant Vorstand von irgendeiner Bank. Und hier sind also 3 junge Studenten auf dem Weg in die Uni, die können wir noch indoktrinieren und die können dann 30, 40 Jahre Schaffenskraft investieren und einfach Steuern, Abgaben und so weiter finanzieren. Also machen wir die platt. Oder aber, ups, bei diesen älteren Menschen, da ist zwar nicht zu erkennen, aber das ist George Soros, machen wir doch die 3 Jungen Platz. Das ist das Gleiche, was du dir heute schon kaufen kannst im privilegierten Autofahren. Also wenn autonomes Fahren kommt, kannst du dann quasi gegen Kohle das Fahrtrecht wie Polizei, Rettungswagen und so weiter, die erkaufen, dann darfst du fahren wie Blaulicht. Alle müssen vor dir auf die Seite gehen. Das machst du ja nicht mehr als Autofahrer, sondern die selbstfahrenden Autos gehen rechts ran und die selbstfahrenden Autos mit den reichen Menschen oder was auch immer da drin sitzt, die düsen dann da eben durch. Das nennt man dann privilegiertes Fahren. Gibt es heute schon und das hat ja auch wurde ja wieder gesagt. Ja, die hat gesagt, dass man also von heute weg, sind es ja nur noch 10 Jahre, wird man eine Sondererlaubnis brauchen für selbstständiges Fahren. Das ist dann nicht mehr erlaubt, so ganz einfach. Und das ist ja beim Austauschen der Führerscheine, neue Dokumente, das ist ja alles dieser schleichende Prozess, das ist längst im Gange. Ich weiß nicht, sind es Menschen, die das steuern oder vielleicht doch KI? Jedenfalls haben wir ein Problem, wenn KI rassistisch wird. Es gibt ein System von Microsoft, da kannst du Bilder hochladen und in der Regel zurzeit, man, die trainieren sich selber, diese KI, die lernen dann dazu und da erkennt man dann einen Wolkenkratzer, ein Flugzeug, einen Fahrer und dann plötzlich Gorillas. Also ich habe einen anderen Eindruck, das könnten schon menschliche, beseelte Wesen sein, gehe ich mir ganz schwer davon aus, außer ein Cyborg könnte es natürlich auch sein. Aber jedenfalls, wenn auf dieser Entscheidungsgrundlage uns dann Kampfroboter begegnen, autonome Kampfsysteme, die dann entscheiden, Feind oder nicht Feind, also da habe ich jetzt erstmal keinen Bock drauf.
Auslaufmodell Mensch, der Vortrag von Erich Hambach, natürlich schon auf Nuviso Plus. Ja, und Erich, bei all den Sachen, die du auch in deinem Vortrag aufgezählt hast, also die Verbindung von
Kybernetik zum Beispiel.
Genau, Kybernetik und künstlicher Intelligenz und überhaupt dieser transhumanistischen Idee, wie siehst du das? Also empfindest du das als Verbesserung des Menschen?
Also da gibt es natürlich wie überall mehrere Aspekte im Bereich der, sagen wir, Prävention von Krankheiten oder im Bereich der Heilung von zum Beispiel Blinden das Sehvermögen zurückzugeben. Da hat es natürlich schon positive Aspekte. Man sollte aber dennoch sehr vorsichtig und bewusst mit umgehen, denn überwiegend sehe ich diese Entwicklung eben sehr, sehr negativ, angefangen von dem, dass der Mensch sich eben quasi in den Schöpfungsakt einmischt nach dem Motto, wir wissen alles besser, wir können es besser, wir basteln ein bisschen rum, wissen zwar nicht, wo es hinführt, aber irgendwie wird es schon klappen. Also wieder mal das Losfliegen mit dem Flugzeug, ohne eine Landebahn gebaut zu haben. Also ich sehe das eher kritisch.
Ja, ich habe kürzlich gelesen, ein Forscher oder mehrere Forscher sind der Meinung, wir können problemlos alle 200 Jahre alt werden und die haben sozusagen das Altern an sich als Krankheit definiert. Empfindest du das als positive Entwicklung, dass wir bald alle 200 Jahre alt werden können oder besser gesagt die es dann wahrscheinlich leisten können?
Ja, also eher nicht so positiv, denn wie gesagt, dann geht es ja wieder um dieses globalisierte Spiel, Privatisierung von Gewinnen und Sozialisierung von Verlusten, sprich die immer reicher werden, können sich alles leisten, leben jetzt schon im Luxus ohne Ende und können dann quasi vielleicht noch den Körper verjüngen. Das ist ja übrigens eine Idee der transhumanistischen Bewegung von den Vordenkern, H+, wie es im Englischen eben auch heißt, die haben eine eigene Universität, Riesennetzwerke, richtig viel Geld, was eben hier dahinter steckt. Die haben eben die fixe Idee und sind überzeugt von, sie kriegen es hin. Haben die vor 30 Jahren gesagt, 2030 etwa werden wir auf ewig zwischen einem Alter pendeln können von 20 bis 25 und so lange leben, wie wir wollen. Und deshalb muss man den Körper verbessern, also wir sind auf einem guten Weg. Und das ist eigentlich für mich eher eine Horrorvorstellung, quasi ewig in diesem Körper dann vielleicht sogar gefangen zu sein. Also ich habe da eher eine andere Weltanschauung, dass wir hier sind eben, um zu lernen, um uns zu entwickeln, aber eben aus uns heraus selbst zu entwickeln, sowohl nach außen wie auch in der Innenwelt. Und das einfach nur durch die Technik zu lösen, bin ich nicht so begeistert von. Das hat auch sehr religiöse Züge, also das ist wie so ein Dogma, also jeder, der nicht dabei ist, ist der Feind, der muss bekämpft werden. Also das ist sehr, sehr ideologisch eben auch geprägt, das Ganze. Und Ketzer sagen ja vielleicht zu Recht, dass wenn es gelingt, in Verbindung mit Transhumanismus dann die künstliche Intelligenz so weit zu entwickeln, dass die sogenannte Singularität eintritt, das wäre also so, dass künstliche Intelligenz dann schlauer ist
als alle vernetzten Gehirne der kompletten Menschheit weltweit. Das nennt man dann Superintelligenz. Und das wäre dann die letzte Erfindung, die die Menschen gemacht haben. Und dann sind wir überflüssig. Also für mich kein so schönes Szenario.
Also deswegen Auslaufmodell Mensch, wie gesagt, der ganze Vortrag auf Nuviso Plus. Und ich glaube schon, einige würden sich vielleicht wünschen, zumindest so alt werden zu können, bis denn dann irgendwann mal die Außerirdischen kommen. Oder vielleicht braucht der Mensch sich auf diese Weise gar nicht selber abzuschaffen sozusagen. Vielleicht werden wir auch irgendwann invasiert. Wer weiß das schon? Wir können ja nicht in die Zukunft blicken. Aber auf jeden Fall ist das das Thema unseres nächsten Referenten, Dr. Marcel Polt. Der beschäftigt sich nämlich mit den Außerirdischen, speziell den Krays.
Wir hatten es kurz angesprochen schon mal hier im Vortrag zu den okkulten Triggern. MK-Ultra, der Name fiel dort. Es gab davor noch so Vorgängerprojekte, Bluebird und Artichoke. MK-Ultra ging in 1953 los, war ein Programm mit dem Ziel, eine Bewusstseinskontrolle über Menschen zu erlangen, indem bestimmte Techniken entwickelt werden sollten. Und zwar ein Programm der CIA. Woher wissen wir, dass es tatsächlich dieses Programm gab und das nicht nur eine Verschwörungstheorie aus dem Internet ist? Das wissen wir ganz eindeutig, nämlich aufgrund freigegebener Geheimdienstunterlagen, die unter dem Freedom of Information Act, also dem US-Informationsfreiheitsgesetz, freigegeben worden sind und auch frei zugänglich sind, also zumindest ein kleiner Teil. Es ergibt sich aus Protokollen von Untersuchungen, die der US-Kongress geführt hat, zu diesem Programm. Es ergibt sich vor allem aus aus der Arbeit eines Untersuchungsausschusses, der von Clinton 1954 eingesetzt wurde, wo es darum ging, Strahlungsexperimente an Menschen zu untersuchen. Und da kam quasi zufällig raus, dass Menschen, die solchen Strahlungsexperimenten, also Radioaktivität ausgesetzt waren, auch Erfahrungen im Rahmen von MK-Ultra gemacht haben. Das führte dazu, dass nicht nur eine Therapeutin, sondern auch drei Frauen da sehr dezidiert vor diesem Ausschuss zu ihren MK-Ultra-Erfahrungen ausgesagt haben. Und so sind diese Aussagen in dieses offizielle staatliche Protokoll geflossen. Und das ist wirklich unglaublich, was da dann zu Protokoll gegeben wurde, werde ich gleich noch darauf eingehen. Aber noch unglaublicher ist eigentlich, dass nicht darauf reagiert wurde. Man hat das sich zwar angehört, aber hat natürlich nicht da mal versucht aufzudecken, was steckt dahinter, wer macht solche Experimente und warum. Und Clinton hat sich dann für diese Strahlungsexperimente sehr lax mal entschuldigt später, hat MK-Ultra gar nicht angesprochen. Und dann neben diesen schriftlichen Dokumenten, die MK-Ultra belegen, zeige ich auch gleich welche, gibt es, und das ist eigentlich der wichtigste Part, natürlich die Aussagen der Überlebenden, die in diesem Programm waren, die irgendwann bei Therapeuten gelandet sind. Oft wussten sie zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, was mit ihnen da los war. Und die Therapeuten haben dann in jahrelanger Arbeit aufgedeckt, was ihnen da zugestoßen ist. Ich habe jetzt hier mal so ein Originaldokument, was seinerzeit dann als Secret eingestuft war, hier abgedruckt, betrifft Artichoke, also letztendlich nur ein anderer Name für MK-Ultra, und zeigt da mal auf der zweiten Seite, wie explizit es, was da drin steht, um was es geht. Nämlich man sieht es in dem Punkt D, ganz oben steht es da, Development of Ideas and possible means of exerting control over the activities and mental capacities of individuals. Also es ging darum, Ideen und mögliche Mittel ergründen, zu erforschen, um Kontrolle über die Aktivitäten, sowohl die mentalen als auch über die Fähigkeiten eines Menschen auszuüben. Also letztendlich ging es darum, eine totale Kontrolle über Menschen zu erlangen. Und dass dieses Ziel, was hier nachweisbar und belegbar aufgeführt ist, tatsächlich erreicht wurde, werden wir gleich sehen. Hier nochmal kurz ganz interessant, man stößt immer wieder in den Aussagen von Überlebenden auf den Namen Dr. Gottlieb. Der war der Leiter dieses Programms und der hat dann mal vor seinem Ausscheiden, wie man in diesem auch als Secret eingestuften Dokument nachlesen kann, angeordnet, alle MK-Ultra-Files zu vernichten. Und das ist der Grund dafür, dass man zumindest anhand der Dokumente, relativ wenig über das Programm weiß. Es sind dann zufällig später nochmal Akten entdeckt worden, die mehr so finanzielle Dinge betrafen, aus denen man aber trotzdem noch einiges rauslesen konnte. Und dann gab es natürlich aber die Aussagen im Rahmen dieser Anhörung vom US-Kongress und die Aussagen der Betroffenen. Ich habe dann im Rahmen meiner Forschung dann auch eine Unzahl an Anfragen unter diesem Informationsfreiheitsgesetz gestellt an US-Militärbasen, an die NASA, an die CIA. Habe da zum Beispiel nachgefragt, viele haben von Kathy O'Brien schon mal gehört, eine Überlebende von MK-Ultra, die auch ein Buch geschrieben hat, ein sehr, sehr drastisches Buch, wo ich aber im Einzelnen belege, dass sehr viele Aussagen von ihr überprüfbar sind und zutreffen. Abgesehen davon, dass sie sehr viel Kenntnis über diese MK-Ultra-Techniken hat, die jemand nicht haben kann, der da nicht involviert war. Und fragte dann nach Unterlagen, zum Beispiel von einer Militärbasis, die häufiger genannt wurde. Dann wurde mir dann gesagt, nein, haben wir keine Unterlagen. Damit war die Anfrage erledigt. Die CIA hat mir allerdings eine ganz besondere Antwort zukommen lassen. Und zwar auf meine Frage nach Unterlagen sowohl Kathy O'Brien als auch den Lieutenant Colonel Michael Aquino, der immer wieder als Täter genannt wird, spreche ich später noch mal kurz an, betreffen. Und die CIA schrieb mir dann, ich lese ja kurz den amerikanischen oder englischen Wortlaut mal vor, "The CIA can neither confirm nor deny the existence or non-existence of records responsive to your request. The fact of the existence or non-existence of such records is itself currently and properly classified." Das heißt, die CIA kann weder bestätigen noch verneinen die Existenz oder Nicht-Existenz dieser von mir angefragten Unterlagen, also zum Beispiel Kathy O'Brien betreffend, wo viele sagen würden, die ist ja eine Spinnerin, weil schon die Existenz und auch die oder die Nicht-Existenz dieser Unterlagen als solche schon klassifiziert ist. Und das ist eine erstaunliche Antwort, die ist bekannt als Glomma-Response, denn wenn sie die Unterlagen nicht gehabt hätten, hätten sie einfach sagen können, haben wir nicht, wie mir auch von diesen US-Militärbasen oder der NASA bescheinigt wurde. Allerdings, wenn sie Unterlagen hätten, hätten sie auch sagen können, ja, wir haben Unterlagen, aber die sind geheim. Nur das wäre kritisch gewesen für die CIA, weil dann hätten sie ja zugegeben, an der Geschichte von Kathy O'Brien ist was dran. Und hätten sozusagen eine Flanke aufgemacht, dass man nachfragt, ja, warum sind die denn geheim? Komme ich da jetzt nicht trotzdem ran? Deswegen wählt die CIA in diesen Fällen diese Formulierung, dass sie sagt, weder die Existenz noch die Nicht-Existenz dieser Unterlagen können wir bestätigen oder verneinen. Was man als Indiz dafür werten kann, es gibt die Unterlagen, aber es ist ihnen zu heikel, allein diesen Umstand dann zuzugeben. Wir hatten eben gesehen in diesem Dokument von Artichok, dass es darum ging, die totale Kontrolle über einen Menschen zu erlangen. Und das geht tatsächlich. Wie das funktioniert, ist inzwischen bis ins Detail bekannt. Und zwar die Technik, die da angewandt wird, arbeitet mit einer traumabasierten Aufspaltung der Persönlichkeit eines Menschen. Und zwar von Kindern. Denn nur Kinder... Nur bei denen ist die Persönlichkeit noch nicht so gefestigt, dass man dieses Ziel nicht erreichen könnte. Kinder unterscheiden auch noch nicht so zwischen Fantasie und Realität. Also sie sind natürlich deutlich mehr beeinflussbar als Menschen. Und da kriegt man es tatsächlich hin, einen Zustand zu erreichen, der in der Psychologie bekannt ist, nämlich die multiple Persönlichkeitsstörung, die inzwischen dissoziative Identitätsstörung heißt. Und man kann sagen, Dissoziation kommt auch in milderen Formen vor. Also es gibt zum Beispiel die dissoziative Amnesie. Das heißt, jemand hat zum Beispiel einen Verkehrsunfall oder hat einen Missbrauch erlebt und erinnert sich erstmal nicht an diesen Vorfall. Warum? Weil letztendlich das Bewusstsein oder Unterbewusstsein möchte den Menschen schützen vor dieser Erinnerung, damit er seinem Alltag unbeschwert nachgehen kann. Und das ist der Grund dafür, dass oft auch zum Beispiel an Missbrauch man sich der Betroffene erst dann Jahre später erinnert. Der sozusagen ultimative Bewältigungsmechanismus, um mit ausweglosem Terror und Schmerz und Angst umzugehen, ist die Flucht in eine andere Persönlichkeit. Das heißt, in diesem Moment, wo das Kind über lange Zeit Folter und ich gehe gleich auf die anderen Methoden ein, ausgesetzt worden ist, gibt es für ihn nur noch diese eine Chance, Es entsteht ein neuer Persönlichkeitsanteil. Dieser neue Persönlichkeitsanteil nimmt dann all die Schmerzen, all die Angst, all den Terror auf sich, damit sozusagen die Kernpersönlichkeit unbeschadet überstehen kann. Und das wollen die Täter erreichen, weil dieser neue Persönlichkeitsanteil, der dann entsteht, kann ich als Täter dann nach Belieben programmieren.
Die Grays und das dunkle Geheimnis, ein sehr spannender Vortrag von Dr. Polte. Und Herr Polte, ich habe mal eine Frage. Sie haben sich ja nun wirklich intensiv mit diesen ganzen UFO-Thematiken, MK-Ultra-Thematiken, Grays und so weiter beschäftigt. Wie schätzen Sie denn ein, ist denn der Kenntnisstand in Deutschland hier allgemein im Vergleich zu dem, was man weltweit über diese ganzen Phänomene weiß?
Ja, also man muss schon sagen, dass hier Deutschland als Teil des der Ahnungslosen bezeichnet werden kann, wenn man sieht, dass seit Dezember 2017 die Kenntnis über ein UFO-Programm des Pentagons regelmäßig durch die US-Mainstream-Medien geht. Also im Dezember 2017 war es Titelthema bei der Washington Post, New York Times, Politico, CNN, Fox News, alle berichten darüber. Mittlerweile gab es Briefings des Präsidenten und mehrerer Senatoren zu Sichtungen durch Navy-Piloten, zu denen auch drei UFO-Videos herausgegeben worden sind. Mittlerweile wurde vom Pentagon auch die Echtheit dieser Videos aus den Cockpits von US-Kampfflugzeugen bestätigt. Und von all dem kriegt man hier doch recht wenig mit. Also geht so weit, dass in einer Pressekonferenz der Regierungssprecher Seibert sagte auf eine Anfrage hin, also die Washington Post möchte ich gerne mal sehen, also scheinbar absolut keine Ahnung hatte von dieser Mainstream-Medienberichterstattung aus den USA.
Ja, glauben Sie das wirklich, dass da absolut keine Ahnung besteht oder dass man hier einfach nur auf dieses Thema wirklich den Deckel noch dicht hält?
Ja, ist eine sehr gute Frage. Man muss hier abwägen zwischen sehr guten schauspielerischen Leistungen hier des Regierungssprechers, der das zumindest überzeugend rübergebracht hat. Aber es wäre zumindest sehr fernliegend, dass in anderen Ländern ja auch UFO-Untersuchungsforschungseinrichtungen staatlicherseits vorhanden sind, auch in Frankreich, unserem direkten Nachbarn ja, und andererseits man in Deutschland absolut nichts von dem Thema angeblich weiß. Also von daher habe ich da schon gewisse Zweifel.
Gut, also in Deutschland erfährt man da relativ wenig. Jetzt haben Sie sich damit sehr beschäftigt und so beim Thema UFO, Aliens allgemein haben Sie jetzt sehr interessante Aspekte reingebracht, nämlich MK-Ultra-Programme und auch ritueller Missbrauch. Wie sind Sie denn dazu gekommen, diese Themen jetzt sozusagen in einen Topf zu rühren?
Ja, in der Tat, auf den ersten Blick scheint es nicht zusammenzuhängen. Ich kann verkürzt sagen, dass meine Forschung zu Kontakterfahrungen mit fremden Wesen, die in dieser Form auch seit 40 Jahren schon betrieben wird, mit Professor Mack von der Harvard University und anderen, letztendlich mich dazu geführt hat, mich mal mit dem MK-Ultra-Programm vor dem Hintergrund, dass gesagt wurde, es findet hier sehr viel Manipulation weltweit statt. Und MK-Ultra heißt, dass manipuliert wird mit dem Bewusstsein eines Menschen, in dem dessen Persönlichkeit aufgespalten wird und diese Persönlichkeitsanteile dann programmiert werden können. Das war sozusagen hier der Kontext, wie ich dazu kam, mich damit zu befassen und dann aber auch darauf stieß, dass dieselben Foltertechniken zur Persönlichkeitsspaltung von satanischen Kulten angewendet werden, was auch in der Fachliteratur seit Jahrzehnten auch in Deutschland bekannt ist und hier man von sehr großen Opferzahlen ausgehen muss.
Ja, dann vielen Dank für Ihre Arbeit. Ich hoffe, dass Sie Ihre Erkenntnisse wirklich weit in die Welt hinaustragen können, weil das ja nun wirklich ein sehr wichtiges Thema ist. Ja, und liebe Zuschauer, wie gesagt, Dr. Polte, der Vortrag, den gibt es jetzt bereits schon auf Nuviso. Und wir kommen jetzt zum letzten Teil vom Regentreff dieses Jahr, nämlich Robert Stein. Er spricht dieses Jahr über den Deep State.
Dieses Bild, ne? Kennt ihr ja alle so. Nichts hören, nichts sehen, nichts denken. Ja, und ich habe neulich eine Nacht mit Dr. Angela Merkel verbracht. Das klingt jetzt für die meisten vielleicht irgendwie seltsam, aber ich habe mich intensiv mit ihr auseinandergesetzt, weil ich glaube, sie hat auch eine ganz wichtige Rolle in der, und ich versuche sie nicht als Opfer oder Täter darzustellen, sondern ich habe sie einfach versucht, mal irgendwie zu verstehen, was ist eigentlich in der Regierungschefin von uns, was für ein Wesen steckt in ihr, was treibt sie an, welche Motivation. Ich kann keine Antworten finden, endgültig, aber ich kann nur eins sagen, sie hat einen gewissen uniformen Charakter. Also sprich, sie hat einen gewissen Stil entwickelt und die Variation, die sie ihr erlaubt auszubrechen aus dieser Uniform, ist die Farbe. Aber sonst ist es immer das Gleiche, dieser Blazer, die drei Knöpfe, eine dunkle, dezente Hose, flache Schuhe, that's it. Und ich meine, Einstein hat auch nur 5 Anzüge gehabt und 5 Paar Schuhe, Begründung, er hatte keinen Bock zu denken in der Früh oder keine Energie in die Klamotten zu stecken, also besser ist es, ich nehme immer den gleichen Anzug aus dem Schrank. Immer den gleichen. Vielleicht ist es ja einfach nur ihr Punkt. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall. Es gibt eine Situation, die mich nachhaltig beschäftigt hat. Und zwar war das 2013 bei der Wahlparty zum dritten Regierungsantritt. Also die dritte Mal, als sie gewählt worden ist, da gab es eine Wahlparty. Und bei dieser Wahlparty ist Folgendes passiert. Völlig jetzt mal wertungsfrei beobachten, was da passiert ist. Oh, die Emotionen gehen gleich hoch, jawohl. Sie nimmt die Flagge dem Gröhe aus der Hand und schmeißt sie weg. So, jetzt gehen wir erstmal, ich wollte es eigentlich nur in Zeitlupe zeigen, aber ich habe dann was Interessantes entdeckt und diese Analyse, diese profane Analyse von mir, wollte ich euch jetzt mal mitgeben und so. Also wie reagiert sie selbst auf diese Situation? Wenn man sich ihr Bild genau anschaut, und das ist jetzt eine schlechte Auflösung natürlich, weil das war von YouTube, man sieht plötzlich, wie sie ganz kurz, nur 2-3 Frames, also Bruchteile von einer Sekunde, bleibt ihr Gesicht regelrecht stehen und sie erstarrt. Sie hat sich natürlich total unter Kontrolle und man sieht es nicht, man sieht es wirklich nur, wenn man das in Bild für Bild, 25 Bilder pro Sekunde, ein Frame anschaut, dann sieht man, dass sie eine ganz äußerst seltsame Reaktion hat auf die deutsche Nationalflagge. Und noch etwas. Sie nimmt diese Flagge und gibt sie ab. Dachte mir auch so, vielleicht wollte sie das nicht, so nationalistisch oder sonst irgendwas. Aber dann ist mir noch etwas aufgefallen, nämlich in dem Moment, als sie diese Flagge aus der Hand gibt, schließt sie ihre Augen, sie macht die Augen zu, jetzt hat sie die Augen geschlossen, hat die Hand irgendwo rausgehalten und in dem Moment, als irgendein Bodyguard oder was weiß ich, Leute das abgenommen haben, erst in dem Moment wendet sie sich ab und geht zurück. Also sie hat beim Moment der Übergabe seltsamerweise auch das Gesicht und die Augen abgewendet von dieser Flagge. Das hat mich dann irgendwie verstört. Das fand ich dann irgendwie sehr, sehr seltsam. Und vor allem, wenn wir nochmal, ich komme dann gleich mal auf Sie zurück, aber wenn wir jetzt mal die Reaktion der Umstehenden anschauen. Das Beste ist wirklich der damalige CDU-Generalsekretär Helmut Gröhe. Wie jetzt? Was? Ich will doch jetzt hier eigentlich nur was, wieso nimmt jetzt Mutti mir die Flagge weg? So, kann mir mal jemand erklären, was ist denn gerade passiert? Das ist ja komisch. Und dann kommt die Lady zurück und er dann so, ja, mache ich halt weiter, ne? So irgendwie. Und noch besser finde ich Frau von der Leyen. Das kann man auch wirklich nur im 1:1-Bild sehen. Also die Dame kommt jetzt irgendwie, hat sich an der Bühne nach vorne gebeugt, kommt aus dem Bild gewuppt. Und sie sieht das mit der Flagge, sieht, wie die Flagge darüber kommt, so irgendwie so, was macht die jetzt? Man sieht auch, wie ihre Klatschbewegung plötzlich innehält, also die Amplitude der Klatschen wird weniger, die hält sogar kurz an, dann dreht sie sich verlegen weg, guckt mal so zur Seite, so, aha, okay, was ist jetzt das hier? Und dann geht die Merkel zurück und die von der Leyen dann so, okay, es ist alles wieder gut, hi, wir haben gewonnen. Das fand ich nur interessant, aber witzig, nicht witzig, sondern am besten ist dann noch eine Nahaufnahme von dem Fernsehsender da und man sieht dann eine Reaktion, ein kurzes Kopfschütteln von ihr und ein Blick, der leicht ins Säuerliche geht, der bei dieser Flagge da ist. Und das hat mich dann wirklich animiert, diesen weit berühmten amerikanischen Spruch auszudrücken, so WTF, wer das nicht weiß, so what the... Was passiert da? Und wenn man das jetzt einfach mal, also ganz wertfrei, okay, ohne Wertung, die deutsche Regierungschefin, die erschrickt regelrecht beim Anblick der deutschen Nationalflagge, dann kann sie sich nicht mal anschauen, sondern muss weggucken, wenn sie übergibt. Dann mit verschlossenen Augen und Händen gibt sie dann weg. Sie schüttelt ablehnend den Kopf und wendet sich dann auch noch angewidert ab. Und das hat mich dann irgendwie wirklich, wirklich nachhaltig beschäftigt, schon seit 2013. Ich habe dann mal auch etwas gefragt. Also es gibt einen medizinischen Ausdruck, unter dem unsere Regierungschefin leidet und den aber kein Mensch mehr oder weniger so richtig weiß. Nämlich nennt sich Onychophagie, also Frau Merkel ist exzessive Nägelkauerin, und Fingernägelkauen, das ist also in den meisten Fällen tritt das Fingernägelkauen im Zusammenhang mit ungelösten Konflikten und Anspannungssituationen auf. Die Betroffenen können nicht angemessen mit Stress und Anspannung umgehen. Und normalerweise hat sie sich recht gut unter Kontrolle, aber wenn man 8 Stunden im Bundestag sitzt, dann ist es halt manchmal schwierig und dann kommt die da so weiter. Also offensichtlich lebt sie in einem permanenten, angespannten Stresszustand. Und wenn wir uns jetzt an diesen Sommer erinnern, dann können wir ja noch, wissen wir ja noch, ne, da war der ukrainische Präsident da. Machen wir den Ton aus,
bitte. Große Sorge um Angela Merkel.
Und in dem Moment war ich auch echt erschüttert, weil ich gedacht habe, oh, da ist ein Mensch, der wirklich extreme Probleme hat und wirklich losgelöst von die böse Merkel und so, sondern die hat ein Problem massiver Art. Und sie hat da gezittert, während die deutsche Nationalhymne gelaufen ist. Nicht bei der ukrainischen, sondern bei der deutschen Nationalhymne hat sie gezittert. Und das Ganze ist nochmal passiert. Ich glaube, es war der dänische Ministerpräsident, der da war. Bei dem ist es auch passiert, wo sie wieder diesen Stress hatte. Und hier ist noch etwas interessant. Wenn wir nämlich ihre Entourage hinten anschauen, Regierungsversprecher Seibert, ich habe mich versprochen, dann eine Phalanx von gewissen Sekretären und so weiter. Und jetzt guckt mal den Kopf an von dem vierten Mann von links, wie der da hin und her schaut. Er guckt zum Chef. Siehst du das? Sag mal hier, was machen wir jetzt? Also wichtig ist zu verstehen, wenn ein Regierungschef in so einer Situation so einen massiven nervlichen Anfall hat und kein Sanitäter taucht auf in dem Moment, bedeutet das, das muss eine bekannte Kondition sein. Das heißt also, das ist bekannt, dass sie unter diesem Problem leidet. Sie ist nicht in dem Moment, ist niemand hingegangen und hat gesagt, Frau Dr. Merkel, lassen Sie uns bitte so. Nein, die wissen, dass da ein Problem existiert. Und kurz danach ist sie sogar nach Tokio geflogen zu irgendeinem Gipfel. 12 Stunden nonstop. Sogar mit der Luftwaffe ist es mit Luxuskabine nicht so einfach, so ein Langstreckenflug, ja. Mann, einer hat gesagt, naja, wenn du mit Luftwaffe fliegen musst, vielleicht zitterst du dann auch deswegen. Ja? Also vielleicht war das der eigentliche Grund. Nein, aber ich möchte das jetzt wirklich nochmal ein bisschen genauer anschauen. Und dann ist mir noch was aufgefallen. Und zwar, wenn man die Detailaufnahme anschaut von ihr, da gibt es jetzt mal eine Großaufnahme. Ach ja, es kam noch was. Dieser Zitteranfall kam nochmal, und zwar bei einem Eid von einem neuen Minister. Ich weiß nicht mehr genau, wer das war. Ist auch egal, aber auf jeden Fall habe ich noch was gesehen. Und zwar hier, die Lippenbewegung von ihr. Sie macht irgendeinen Spruch zu sich selbst, mehrfach, vielleicht irgendeine Mantra oder irgendetwas so nach Motto, ich schaff das, ich schaff das, ich schaff das. Und jetzt wird's interessant, weil in dem Moment, wenn die deutsche Nationalhymne ausklingt, dieses Vaterland, dann sieht man, wie sie so gemacht hat, und jetzt ist rum und jetzt gehe ich weiter. Und das geht mir nicht mehr aus dem Kopf. Und eigentlich ist der Zustand der deutschen Regierungschefin symptomatisch für den Zustand in diesem ganzen Land. Und ich sage es nochmal von Anfang an, löst euch von dieser, die ist die böse und wir sind die guten Rolle, sondern ihr müsst es von einer hohen Warte aus sehen. Auch sie spielt eine Rolle in diesem großen Spiel.
Robert Stein, der tiefe Staat und der Informationskrieg gibt es natürlich auch auf Nuvisa Plus in voller Länge. Ja, und Robert, glaubst du, dass dieser Vortrag genauso viele Zuschauer auf YouTube erreichen wird wie der von letztem Jahr?
Nein, das glaube ich jetzt nicht. Also letztes Jahr war ja das mit dem Klima, und ich habe ja jetzt auch in dem Vortrag viel über das Thema gesprochen, aber weniger über die Fakten an sich, sondern über die Irrationalität, die dahinter steckt. Gerade seit die schwedische Schutzpatronin des CO2 vom Himmel herabgestiegen ist, seitdem hat das ja Ausmaße angenommen. Das wird später mal in den Geschichtsbüchern aufgearbeitet werden als die Auswirkungen des Irrationalismus in unserer Gesellschaft. Also ich sehe jetzt schon die Doktorarbeiten der Psychologiestudenten im Jahr 2040, die sich auf dieses Thema beziehen werden dann. Also das ist so eine Farce geworden mittlerweile. Und das habe ich versucht, das versuche ich da in ein paar Gedanken aufzuarbeiten, weil ich habe eigentlich gedacht, die Steigerung dieser Lethargie der Menschen, oder nicht anders gesagt, die Steigerung der Ignoranz von den Menschen, die ist eigentlich nicht mehr machbar. Und bam, kommt plötzlich nochmal eins daher. Und ich spüre, wie wenn die Gesellschaft immer weiter auseinanderdriftet. Es ist wie nicht so bei den Flüchtlingen, da gab es halt Pro, Contra oder so. Aber jetzt gibt es einen Teil der Gesellschaft, der aufgewacht ist und sich beschäftigt mit, was passiert auf der Welt. Und der andere Teil ist Extinction Rebellion und übermorgen geht die Welt unter und daraus leiten die ihr Handeln ab. Und wenn du vor 40 Jahren erzählt hättest, dass die Bürger auf die Straße gehen, um die Maßnahmen der Regierung zu begrüßen, dass sie also freiwillig darum betteln, neue Steuern zahlen zu dürfen, dann sind wir in einem Zeitalter angekommen, wo man eigentlich verantwortungsvolle Therapeuten bräuchte für einen großen Teil der Bevölkerung. Ja. Also das gibt mir jeden Tag zu denken und ich habe keine endgültige Lösung, aber es ist eine spannende Zeit, das zu beobachten, wirklich. Ja.
Du wirst ja wahrscheinlich auch wieder nächstes Jahr reden. Haben wir auf deinem T-Shirt vielleicht schon den Titel für den nächsten Vortrag von dir?
Ja, das ist ein, habe ich geschenkt bekommen, das hatte ich mal, ein Gast von einem Vortrag bei mir hat das angehabt, ich fand es so cool, dass er, wo hast du denn das her? Und er sagt, er schickt mir eins. Und das kam jetzt wirklich diese Woche mit der Post an und ich dachte mir, das bringt es wirklich auf den Punkt, so gegen dieses Arschgeigentum auf der ganzen Welt. Ja. Und ich könnte jetzt hunderte Arschgeigen aufzählen, ich lasse die Namen mal außen vor, kann sich jeder selber ausdenken. Ich bin sprachlos, wirklich so. Wir verfolgen das ja auch irgendwie aus der Adlerperspektive so in unserer Arbeit, wenn wir da die ganzen Interviews machen und die Leute und die Beiträge und so weiter. Und was muss sich der normale Bürger denken, der nicht diesen Informationsstand hat wie wir? Wir sind seit 10, 15, 20 Jahren, seit 9-11, seit 18 Jahren sind wir in den Themen drin und es entwickelt sich immer weiter. Und hier immer wieder kommen Leute, die sagen, ja du, ich habe vor ein, zwei Jahren den und den Vortrag gesehen und jetzt auf einmal, so jetzt kommt es mit einer Flut an einer Wucht kommt es auf die Leute zu. Ich finde es zum einen unheimlich spannend zu beobachten und zum anderen Seite ist es natürlich auch extrem zu sehen, wie es den Leuten dann echt den Boden unter den Füßen wegzieht. Ja, wenn man plötzlich merkt, dass alles, woran man geglaubt hat vorher, sich auflöst wie Staub, weißt du, so wuff, wie die Twin Towers zusammengefallen sind, mit Air Dustification vom eigenen Wertehorizont, ja, so ein bisschen. Und also ich freue mich, dass jedes Jahr so viele Leute hierher kommen, das ist wirklich toll, das ist wie Familie, jeder kennt ja fast jeden schon hier und bis von Kiel ist einer hierher gefahren. Kiel, also das ist ganz weit oben, ja, das ist 850 Kilometer, hat gesagt, und er wollte uns kennenlernen und treffen und hey, coole Sache und so, also es gibt mir Tinte auf dem Füller, ja, es gibt mir, jedes Mal hier ist der Raketentreibstoff fürs nächste Jahr. So mehr oder weniger, ja.
Genau, du hast es gesagt, nächstes Jahr, wir sind natürlich auch nächstes Jahr wieder am Start hier in Regen und werden bis dahin natürlich wieder eine ganze Menge Sendungen produzieren. Die Vorträge vom Regentreff gibt es, wie gesagt, auf Nuviso Plus für unsere YouTube-Kanalmitglieder, natürlich in unserem exklusiven YouTube-Kanalmitgliederbereich. Und ansonsten freuen wir uns natürlich über jeglichen Support, den ihr uns in irgendeiner Form zukommen lassen könnt, damit wir diese Arbeit machen können. Und in den nächsten Wochen werden wir die Vorträge dann natürlich auch für alle wieder kostenfrei veröffentlichen. Wir sagen, ja, vielen Dank fürs Zusehen und dann tschüss hier vom Regentreff und
Against Global Arschgeigerissen.